Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Am Mikrofon begrüßt sie Gisela Steinhauer. Agnes Heller gehört zu den wichtigsten Philosophinnen unserer Zeit. Die Freiheit, der Wert des Lebens, die Würde und die Wahlmöglichkeiten des Menschen, auch in scheinbarer Unfreiheit, wurden ihre Themen. Sie hat die Nazis und den Holocaust überlebt. Sie lehrte in Australien und den USA, pendelt seit Jahren zwischen den Kontinenten und ist heute unser Gast bei Deutschlandfunk Kultur. Ganz herzlich willkommen, Frau Heller.
Dankeschön. Guten Morgen.
Ihr Credo, was Sie übernommen haben von Husserl, heißt, ein Philosoph soll ein Funktionär der Menschheit sein. Ein Funktionär ist ja eigentlich eher so ein Verwaltungsmensch und ein Organisator. Was organisiert die Philosophie?
Husserl lebt ja noch in einer Zeit, wo Menschheit etwas anderes bedeutet, als es für uns bedeutet. Es heißt einfach, über die allgemeinen Fragen des Wissens, der Moralität und der Zukunft der Politik, über alle diese Sachen nachdenken. Ich meine damit, dass die Philosophen immer dieselben Fragen stellten, wenn sie auch verschiedene Antworten auf diese Fragen gaben.
Und das werden wir natürlich vertiefen im Laufe unserer Sendung nach Noel Gallagher, High Flying Birds bei Deutschlandfunk Kultur. Die ungarische Philosophin Agnes Heller ist zu Gast im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur und mir ist ein Satz im Ohr geblieben, den Sie im vergangenen Jahr auf dem Philosophiefest Phil Cologne gesagt haben. Die Welt ist wieder ein gefährlicher Platz geworden. Das belegen sicherlich zahllose Kriege und Krisen, das belegt der Terroranschlag von Manchester. Aber ich frage mich, war die Welt zwischendurch je ein ungefährlicher Platz?
Die Welt war immer ein gefährlicher Platz gewesen. Für mich persönlich war ein sehr gefährlicher Platz. Aber ich spreche nicht nur über mich selbst. Ich spreche über Europa und die ganze Welt. Zum Beispiel in Europa, nur im 20. Jahrhundert, haben Europäer 100 Millionen Europäer getötet. Das war eine gefährliche Welt gewesen. Und jetzt ist die ganze Welt gefährlich, wie die Welt immer gewesen war. Das müssen wir wissen. Wir hatten das Problem nach dem Zusammenbruch des sowjetischen Systems. Die Idee, mindestens die Hoffnung oder auch die Überzeugung, dass von nun an die Welt nicht mehr ein gefährlicher Platz sein wird. Dass wir auf dem Ende der Geschichte stehen. Dass von nun an alle Länder, alle Staaten Demokratien sein werden. Und dass wir alle in Frieden leben werden. Und die Illusionen sind gefährlicher, als keine Illusion zu haben, denn dann wird man enttäuscht. Man wird enttäuscht, jetzt gibt es Terror, jetzt eben gestern gab es Terror in Manchester, wo so viele Kinder starben. Und nicht nur in Europa, aber auch in Afrika und in Asien.
Aber nun ist ja die Frage, Frau Heller, wie wir dann reagieren und uns in dieser Welt positionieren können, wenn wir keine Illusionen mehr haben sollen.
Das heißt, wir können diese Welt uns positionieren, dass wir Pflichten haben. Das ist etwas anderes, als Illusionen zu haben. In einer gefährlichen Welt hat man Pflichten, die Gefahr in dieser Welt, wie es möglich ist, zu vermeiden. Und uns für diese Gefahren, wie wir meinen sollen, wir meinen müssen, in einer Weise uns vorbereiten und nicht nur uns vorbereiten, unsere Welt vorbereiten. Und Pflicht der Intellektuellen, Pflicht der Geschichtsschreiber und Pflicht der Bürger, Pflicht der Politiker auch.
Und wie können wir uns darauf vorbereiten?
Das ist sehr schwer. Wir können uns nicht gegen alle Aktionen vorbereiten. Aber gegen etwas können wir uns vorbereiten, dass diese Aktionen uns nicht ganz und gar moralisch verderben. Denn diese Aktionen, die wir wahrscheinlich in Betracht ziehen müssen, es wird solche geben, es gibt solche, wird es geben, dass sie uns nicht moralischen und politischen Schaden antun werden. Welcher politische, moralische Schaden kann es sein? Erstens, dass wir so einen Krieg gegen den Terror führen, dass wir glauben, die Lösung teilen, dass wir diesen Krieg gewinnen können, obwohl wir einen Krieg gegen den Terror nicht gewinnen können. Das ist eine Illusion. Die andere größte Gefahr, dass wir unsere eigenen Freiheitsrechte in diesem Krieg verlieren werden.
Aber um diese Gefahren zu vermeiden, braucht man Ratgeber. Und Sie schreiben in Ihrem Buch von der Utopie zur Dystopie, dass weder die Furcht noch die Hoffnung gute Ratgeber seien. Auf welchen Erfahrungen gründet diese Überzeugung, dass weder die Furcht noch die Hoffnung uns lenken können?
Das hat Spinoza und Goethe, sie haben es gesagt. Goethe sagte, Furcht und Hoffnung sind schlechte Leidenschaften. Sie sind schlechte Leidenschaften nicht nur im gesellschaftlichen Leben, auch im privaten Leben sind sie schlechte Eigenschaften. Eine Art von Hoffnung, die in eine Zukunft engagiert ist, worüber wir überhaupt nicht wissen, ob es kommen wird oder nicht kommen wird, kann zur Konsequenz führen, dass wir uns enttäuscht fühlen. Mhm. Verzweiflung ist der schlechteste Ratgeber. Nach einer Hoffnung, die betrogen war, kommt die Verzweiflung. Das muss man immer wissen. Furcht. Wenn man sich fürchtet, dann tut man überhaupt nichts. Denn man fürchtet sich immer von den unvorhersehbaren Konsequenzen unserer Taten. Unsere Taten haben immer unvorhersehbare Konsequenzen. Wir können die unvorhersehbaren Konsequenzen überhaupt nicht erblicken, aber wir können die vorhersehbaren Konsequenzen in Betracht ziehen. Und wenn Sie mich über Dystopien fragte, Dystopien zeigen Sie uns die vorhersehbaren Konsequenzen einiger Taten. Und deswegen helfen uns, diese hervorsagbaren Konsequenzen zu vermeiden.
Aber das möchte ich noch mal vertiefen. Also ohne Furcht werden wir leichtsinnig und ohne Hoffnung werden wir doch ganz mutlos und passiv. Dann sind das doch eigentlich beides gute Ratgeber.
Ohne Hoffnung sind wir nicht passiv. Wir können Pläne haben, wir können Ideen, wir können Normen haben, moralische Normen, politische Normen. Das sind Normen, das Kant würde über Vernunft sprechen. Wir können die Ideen der Vernunft haben. Die Ideen der Vernunft sind nicht Hoffnungen. Die Ideen der Vernunft sind Normen. Die Normen nie ganz erfüllt sind, aber zu denen wir nahe kommen können. Das ist zu nahe zu einer Normerfüllung kommen, spricht auch über die Zukunft. Nicht nur Hoffnung ist Zukunft verbunden. Auch die Vernäherung der Normen, der Ideen ist zur Zukunft verbunden. Hoffnung, ja schöne Hoffnung, ist in einer Weise möglich und ist nicht ganz verwerflich. Mhm. Aber nicht allein Hoffnung soll unsere Pflichten bestimmen.
Sagt die Philosophin Agnes Heller, die heute unser Gast ist im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Philosophin Agnes Heller, die zurzeit in Deutschland ist, wegen des Kirchentages in Berlin. Vor 88 Jahren in Budapest geboren. Die Mutter stammt aus einer Winzerfamilie und verdiente als Hutmacherin den Unterhalt für die Familie. Und was hat der Vater gemacht?
Der Vater war offiziell ein Advokat gewesen, aber hat wahrlich nicht als ein wirklicher Advokat gearbeitet. Er hat in der Flüchtlingshilfe gearbeitet. Von dieser Flüchtlingshilfe bekommt man kein Geld, selbstverständlich. Geldverdiener war meine Mutter gewesen. Aber als Kind habe ich schon die Flüchtlinge kennengelernt. Einige Flüchtlinge wohnten auch in unser Hause. So habe ich den Namen Dachau schon als Fünfjährige kennengelernt. So habe ich von Nazi-Deutschland schon als kleines Kind so viel gehört. Und das denke ich meinem Vater.
Wer sind die Identifikationsfiguren Ihrer Kindheit gewesen?
Erst war ich mit Ungarn identifiziert. Als kleines Kind war ich auch eine Art von Chauvinistin gewesen. Aber mein Vater hat mich gewarnt, dass ich nicht das tun soll. Zweitens habe ich mit einer Art von Freiheit identifiziert. Ich war doch ein schlechtes Kind gewesen. Damals sagt man, ein freches Kind war ich. Ich tolerierte keine Autorität, keine nicht begründete, unbegründete Autorität. Begründete Autorität habe ich sehr beachtet. Unbegründet war ich ein freches Kind gewesen.
Also
das
aufmüpfig.
Heißt, eine Art von sagen wir, Bedürfnis der Freiheit war in mir immer präsent.
Aber an welchen Menschen haben Sie sich orientiert? Was, die Mutter, der Vater, die Oma?
Ich habe auf meinen Vater und meine Oma orientiert. Oma war eine wunderbare Frau gewesen, eine Wienerin, die, wenn sie ihren Mann verloren hat, mit den Kindern als Bürgerschullehrerin gearbeitet hat und nach der damaligen Ungarn umsiedelte. Und sie war ein wunderbarer Mensch. Sie hat der Autorität. Ich war nie frech mit meiner Großmutter gewesen. Denn was sie sagte, war immer Gold gewesen. Und ich glaubte, dass sie immer recht hat. Das kann auch vorkommen. Sie hatte immer gerecht gehabt. Und als 80-Jährige hat er täglich Goethe gelesen. Sie war die Große, die immer Goethe gelesen hat. Toll. Das war meine Großmutter.
Das haben Sie übernommen.
Ja, und eine sehr tolerante Frau. Mhm. Moralisch und auch sehr tolerant.
Die Margareteninsel auf der Donau war damals so der Treffpunkt der Jugendlichen in Budapest, also auch der jüdischen Jungen und Mädchen. Und auf dieser Insel haben sie gerne auch Juri getroffen, den Jungen, der den legendären Satz zu ihnen gesagt hat: Ach Agnes, wie gescheit du doch bist, obwohl du ein Mädchen bist. Wie haben Sie darauf reagiert?
Ich habe ihm gesagt, damals in dem Ungarischen so: Das dünkt mir so, als ob du sagtest, du bist ein Affe und doch kannst du Radfahren. Das war mein Art. Deswegen ist der Titel des Buches. Ja.
Genau, das ist der Satz, der dann später,
aber diese arme,
der dann später ihrer Autobiografie den Titel Der Affe auf dem Fahrrad gegeben
Affe
hat.
Affe auf dem Fahrrad, dieser arme Junge, das habe ich nicht jetzt damals nicht gesagt, war von der ungarischen Pfeilkreuzer im Januar 1945 getötet, totgeschossen, derselbe Bursche.
Agnes Heller, zu Ihrer Biografie gehört, dass Ihr Vater 1945 in Auschwitz ermordet wurde. Sie haben mit Ihrer Mutter das Budapester Ghetto knapp überlebt und Sie wären um ein Haar von ungarischen Faschisten erschossen worden. Würden Sie uns erzählen, was damals passiert ist?
Das ist sehr schwer zu erzählen. In Ungarn wissen doch das alles. Es gibt Schuhe auf der Donauufer, die uns auf diese entsetzliche Erlebnis erinnern. Das heißt, die Häuser, die in den sogenannten Protektierten wohnten, schweizerische oder schwedische Gesandtschaftsprotektion, die waren sehr nahe zum Ufer der Donau gewesen. Und die Pfeilkreuzer hatten dazu Lust, die Leute von diesen Häusern zur Donau bringen und in die Donau hineinschießen. Das war ihr Spielzeug gewesen. Und mich hat man dreimal zur Donau gebracht, aber ein einziges Mal stand ich auf der Ufer, als man schon die anderen Leute geschossen hat. Und das war mein Erlebnis, wenn ich es so beschreiben kann. Ich guckte nur auf die Donau. Ich dachte keine Minute auf dem Tode. Ich dachte nur, wenn und wann, in welche Minute ich hineinspringen werde. Und ich konnte sehr gut schwimmen. Und das war kein Gedanke, das war kein Projekt. Das war einfach Instinkt. Ich muss in die Donau hineinspringen. Ich bin nicht hineingesprungen. Aber von diesem Moment hatte ich ein Trauma bekommen, das mich seit sehr langer Zeit begleitete. Dass ich, wenn ich bei der Donaubrücke zum Beispiel über die Donaubrücke ging, hatte ich das Gefühl, ich muss in die Donau hineinspringen. Das ist ein traumatisches Erlebnis von diesem Moment, wo ich einspringen wollte. Donau hat mich immer angezogen. Und das war ein Trauma von mich. Ich habe es selbst getan, dass ich von dieser Trauma mich befreite. Ich war einem Psychologen, ich erzählte die Sache, der Psychologe sagte, er kann mit mir überhaupt nichts anfangen. Ich soll mich von diesem Trauma befreien, das habe ich auch getan.
Wie denn? Wie haben Sie sich befreit?
Das ist so, ich habe mich gezwungen, über die Brücke zu gehen, nicht auf die Donau gucken, nur auf die Straßenbahn gucken. Und immer mich dazu gewöhnen, dass ich es tue und nicht mehr von der Donau angezogen werden soll. Das habe ich probiert, das habe ich praktiziert. Tagelang und viele Tage bin ich dort über die Brücke gegangen und nicht so geübt. Dass ich diese Donau mich nicht anziehen soll. Also solche Erfahrungen kann man nicht durch ohne Trauma überleben.
Nach dem Abitur 1947 haben Sie mit dem Gedanken gespielt, nach Palästina in einen Kibbutz zu gehen. Wie kam es, dass Sie da in der zionistischen Bewegung neue Ideale und eine neue Utopie gesucht haben? Vielleicht ja auch ein bisschen Geborgenheit.
Utopie würde ich nicht sagen, ich glaube Erlösung. Wenn man durch die Hölle geht, braucht man eine Erlösung. Erlösung auf dieser Welt, nicht in der anderen Welt. Und ich bin zur zionistischen Bewegung gegangen, dass ich eine Erlösung erwartete. Ich möchte Ihnen sagen, dass das für mich das sehr wichtig gewesen war. All Teil der Trauma habe ich hier besiegt. Denn wir waren doch immer die Menschen, die zum Tode geurteilt waren. Und als ich mit anderen Kindern zusammen, ich war doch ein Kind noch damals gewesen, auf der Straße marschierten und zionistische Lieder sangen, da habe ich dieses Gefühl des Untertanes, der immer gefährdet ist, überwunden. Ich habe die zionistische Bewegung wegen Opportunismus verlassen. Ich wollte nämlich auf der Universität studieren und es war verboten, die zionistische Bewegung hat es verboten, in der Universität zu studieren. Wir sollten ins Kibbutz gehen, dort arbeiten. Aber ich hatte nichts gegen Arbeiten. Ich arbeitete mein ganzes Leben. Ich arbeitete auch auf dem Felde. Aber ich wollte studieren. Als Mädchen wollte ich studieren. Mein Ideal war Madame Curie, die eine Wissenschaftlerin geworden ist. Und ich wollte unbedingt zur Universität gehen. Ja. Das wollte ich nicht aufgeben.
Und das heißt, aus opportunistischen Gründen sind Sie dann in die Kommunistische Partei eingetreten?
Ja, das stimmt. Nein, das war nicht ganz der Fall. Um die Partei bin ich angetreten, weil doch ein Theaterstück gezeigt war, wo ich lebte, wo ich arbeitete. Und ein Molière, George Dandin, war gespielt. Und der Direktor war ein Kommunist gewesen. Der Direktor der Nationaltheater hat mich so angezogen, dass ich die Kommunistische Partei eingetreten war. Aber Sie müssen wissen, die Kommunistische Partei eine Minderheitspartei gewesen, damals noch mit 17% auf Stimmen, später mit 23% Stimmen, wenn sie betrogen haben, weil sie betrogen haben, verfälscht haben. Das heißt, in der Wahl, die Wahl war Ergebnisse verwälscht haben sie noch immer nur 23. Das heißt, die Kommunistische Partei gehört der Minderheit und war überhaupt nicht der regierende Partei eines Landes gewesen. Doch ich war auch schon zur Opposition eingetreten. Aber später stellte sich aus, leider, dass von der Opposition Position wird, dass von dem Freund Feind wird. Das kommt sehr oft vor.
Und diese Gedanken an Madame Curie haben dazu geführt, dass Sie erst Chemie und Physik studiert haben, aber dann begegneten Sie an der Universität Georg Lukács und über diese Folgen reden wir gleich im Gespräch.
Das stimmt, ich wollte Wissenschaft studieren, ich habe allgemeine Theorie der Relativität, das war mein Kurs.
Und dieser Gedanke an Madame Curie, die so ihr Vorbild gewesen ist, hat dazu geführt, dass Sie zunächst Chemie und Physik studiert haben und dann sind Sie an der Uni Georg Lukács begegnet und über diese Folgen reden wir gleich im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Im Jahr 1949 war Agnes Heller, die heute unser Gast ist im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur, 20 Jahre alt und gab Lehrveranstaltungen in Philosophie für die Erstsemester von Georg Lukács, der ihr Mentor geworden war. Wie kam diese Begegnung mit dem Literaturwissenschaftler und Philosophen Lukács zustande, wo Sie doch Physik und Chemie studiert haben?
Ich wollte Wissenschaft studieren. Als ich geboren war, sagte mein Vater, sie soll Philosoph oder Komponist werden. Ich habe meinen Vater später ausgelacht, denn ich habe dazu kein Talent. Komponist zu werden habe ich überhaupt kein Talent. Als Philosophie ist doch keine Wissenschaft und nicht. Das ist Poetry. Ich möchte Wissenschaftler werden. So war ich auch Wissenschaftler geworden, beinahe. Aber dann mein später erster Mann, der damals mein Freund gewesen war, er war ein
Student. Der Istvan Hermann.
Ja, Hermann, Istvan Hermann. Er war doch der Student von Lukács gewesen. Und er hat mich zum Lukács geschleppt in einer Weise. Ich sagte ihm, ich bin nicht interessiert. Er sagte, du sollst kommen, du sollst mich begleiten, du sollst zuhören. Das habe ich auch getan. Und als Lukács zum ersten Mal hörte ich einen Vortrag über die Geschichte der Philosophie, der Geschichte von Kant zu Hegel. Das war Thema gewesen. Aber ich immer wiederhole kein einziges Wort davon verstanden, denn ich habe doch Philosophie nie gelesen. Aber etwas habe ich verstanden, dass ich dies verstehen muss, dass ich das verstehen soll, dass ganz mein Leben, das Glück meines Lebens davon abhängt, ob ich das verstehen werde oder nicht verstehen werde. So blieb ich in der Philosophie.
Welche Bedeutung hat denn Lukács damals gehabt in den 50er Jahren in Budapest?
Lukács war damals der öffentliche Vertreter der Partei in der Kultur für ein halbes Jahr. Dann, als ich Lukács Schüler wurde, war er noch auf dieser hohen Position. Ein Dreivierteljahr später war er von der Partei kritisiert und es war ganz wahrscheinlich, dass er auch ein Mitglied der sogenannten Reuig-Prozess werden wird, dass man auch einen Prozess gegen Lukács leiten wird. Dann sind alle Lukács-Studenten von einem Moment zum anderen verschwunden. Er hat einen Kurs für 100 Studenten gemacht. Wir sind auch, glaube ich, für 12 oder 10 von seinen Studenten geblieben. Wer mit ihm interessiert, war nicht in seiner Position. Ich möchte sagen, dass er das nie vergessen hat.
Zu welchen Gedanken hat er Sie angeregt?
Er hat mich zum Denken angeregt. Das ist nicht wichtig, welchen Gedanken er mich angeregt hat. Er hat mich angeregt, die Philosophie als eine Art von Denken zu verstehen, dass ich über alles nachdenken soll. Seine Gedanken waren auch wichtig, natürlicherweise, aber nicht so wichtig als das Praxis des Denkens. Natürlich unterrichtete er klassische Philosophie, obwohl er Marxist gewesen war, konnte er Marx nicht vortragen, denn es war in der Universität damals ein spezieller Lehrstuhl, Marxismus-Leninismus-Lehrstuhl, und sie haben Marx vortragen. Lukács und dem Professor der Philosophie, Fogorosi, war es verboten, über Marx zu sprechen. So haben wir überhaupt keinen Marxismus mit Lukács bekommen, aber die Geschichte der Philosophie über Hegel und Kant, große Seminare, besonders über Hegels Ästhetik und natürlich Kant, Kritik des Urteilskraft war ein Kritik sein ästhetischen Urteilskraft war ein Topic, das einer seiner größten Seminare gewesen.
Und das haben Sie dann als 20-Jährige in den Lehrveranstaltungen für die Erstsemester von Lukács übernommen? Also haben Sie dann Vorlesungen darüber gehalten?
Ich habe Vorlesungen nur für die Jungen über die Geschichte der Philosophie gegeben.
Und Sie waren zu der Zeit überzeugte Marxistin, wurden dann Mitglied der Kommunistischen Partei, aber Sie sind auch bespitzelt worden. Stimmt es, dass Ihre beste Freundin es war, die Sie verraten hat?
Das passierte später. Ich war Marxist geworden, auch Kommunist. Kommunist war ich so sehr kurzer Zeit geworden. Denn schon in 1949, das ist 2 Jahre später, hat man mich von der Partei ausgeschlossen. Da wieder hineingenommen, wieder ausgeschlossen. Das war meine Parteigeschichte gewesen.
Weil Sie auch da wieder so aufmüpfig waren und gesagt haben, ich lasse mir nicht alles gefallen?
Ich war immer Freiheitsfreund gewesen. Ja. Einer meiner Freunde sagte mir, du bist ein Kommunist in der Weise, du glaubst, dass alle Erscheinungen schlecht sind, nur das Wesen ist gut. Und er hat mich gut beschrieben. Ich war ein Kommunist, doch glaubte ich, dass alle Erscheinungen, alles, was die Partei macht, schlimm ist, schlecht ist. Sie sollten es verschieden machen, nicht so, wie sie es machen. So war ich eben in und außerhalb der Kommunistischen Partei, innerhalb, außerhalb, was mit mir gutes Glück gewesen war. Denn ich brauchte nicht alles mitmachen, wenn ich draußen war. Damals in Rakosche Zeiten, den stalinischen Zeiten, brauchten die Kommunisten keine Spitzer. Denn die Kommunisten selbst waren die Spitzer. Das heißt, wenn jemand Kommunist war, dann ging er zur Partei, Sekretär und spitzelte auf seine Freunde.
Und Ihre beste Freundin war auch ein Spitzel?
Ja, aber das war später, das war nach der Revolution. Vor der Revolution brachte man überhaupt eine Spitze. Nach der Revolution gab es Spitze. Wer damals in der Kaderregime man auch in der Kommunisten nicht traute. Niemand. Dann brauchte man Spitzensysteme haben. Meine Freundin, die noch meine alte Freundin gewesen war, die von der Bourgeois-Abstammung gewesen war, immer schlechtere Position. Ich war von der Abstammung, der intellektuellen Abstammung.
Wie aktiv waren Sie im Aufstand, also in der Revolution 1956?
Das ist interessant. Ich habe meine Stellung verloren, denn nach der Meinung der Partei war ich sehr aktiv im Aufstand gewesen. Aber leider ist das nicht der Fall. Ich nahm in den verschiedenen sogenannten Gruppen oder Council, ja, also Berater, der Intellektuellen, der Universitäten an, da habe ich etwas gesprochen und ich habe einen Artikel geschrieben. Aber ich hatte keine Waffe, ich konnte sowieso nicht schießen, hatte keine Ahnung, wie man das tut. So war ich aktiv in einer Weise, aber ich war aktiv in meinen Gedanken, in den Demonstrationen. Aber wenn man sagt, ich habe eine gegenrevolutionäre Aktivität ausgeübt, sagte ich, nein, das habe ich nicht getan, obwohl man mich so beschätzte. Das, was ich getan habe, war so beschätzt, als ob ich mit der Waffe in der Hand dort die Revolution gemacht hätte. Leider habe ich es nicht getan. Nach der Niederlage der Revolution hat man einen Revolver in unserer Bibliothek gefunden, die sie selbst dorthin gesteckt haben. Da wussten sie noch nicht, ob man auch uns zusammen mit Lukas vor Gericht stellen wird oder nicht. Für alle Fälle haben sie dort einen Revolver versteckt. Das waren schwere Tage, da hatten wir geglaubt, dass wir verhaftet sein werden. Aber sie haben sich entschlossen, wegen der kommunistischen Parteien der Frankreich, besonders von Italien, denn sie haben sich für Lukas eingesetzt, dass Lukas nicht in den Neu-Prozess selbst vor Gericht stellen sie, dann war es auch überflüssig, diesen Revolver dort zu behalten. So hat man uns nicht vor Gericht gestellt.
Ja.
Natürlich hat man uns auf uns gespitzelt.
Agnes Heller, Sie sagen ja, man kann unfrei sein und doch immer eine Wahl haben. Basiert das auf den Erlebnissen, die Sie uns gerade geschildert haben mit der Kommunistischen Partei? Man kann unfrei sein und doch immer eine Wahl haben?
Man hat immer eine Wahl. Aber die Wahl hängt ab von einer sehr einfachen Sache, ob man nachdenkt. Denn man muss doch nachdenken ein wenig, ob man wählen wird. Menschen wählen beinahe nie. Das heißt, sie lassen sich von den Umgebungen in einem Mann bestimmen. Das habe ich gleich erkannt. In 1956 Ungarn, während der Revolution, in 5 Tagen wurden alle Kommunisten, Sozialdemokraten und Katholisch, alle waren Katholiker, alle waren zu anderen Parteien gehöriger. Sie kennen die Namen dieser Parteien nicht, so werde ich es nicht erwähnen. Kleinbauerpartei war eine genannt. Bauerpartei war die andere genannt. Sie haben sich als für die rechtliche Parteien bestimmt gesehen. Keiner wurde Kommunist mehr. Nach der sowjetischen zweiten Besatzung von Ungarn, nach dem 4. November, wurden sie gleich wieder einmal Kommunisten. Das heißt, ich habe es gesehen, was die Weltanschauung für Menschen ist. Es ist ein Wind. Und der Wind bläst von einer Seite, sie lassen sich vom Wind geblasen sein. Sie sind Sonnenblumen. Wo die Macht ist, dorthin drehen sie sich. Die Sonnenblumen drehen sich, die Macht ist doch die Sonne. Und sie müssen sich zur Sonne drehen. Aber wenn man nachdenkt, da kann man wählen. Da hat man in allen Situationen eine Wahl.
Und wenn man nachdenkt, ist man keine Sonnenblume. Und ganz offensichtlich ist Agnes Heller keine.
Da wird man keine Sonnenblume sein, ja.
Das war die Sängerin Mogli mit We Go Up im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur, in dem heute aus Anlass des Kirchentages in Berlin die ungarische Philosophin Agnes Heller zu Gast ist. Vor ein paar Jahren, Frau Heller, haben Sie den Karl von Ossietzky-Preis bekommen für die, Zitat, Furchtlosigkeit, mit der Sie unter wechselnden Regimen Ihren eigenen Überzeugungen gefolgt sind. Waren Sie wirklich immer furchtlos?
Nein, ich war nicht furchtlos, aber ich habe nicht gefürchtet. Das ist etwas anderes. Also furchtlos heißt dann natürlich, wenn jemand krank ist, dann bin ich nicht furchtlos. Aber in politischer Hinsicht, über meine eigene Situation, in einem politischen Zusammenhang, dort habe ich mich nie gefürchtet. Diesen Furcht hat man bei der Donau in mir getötet. Dieser Furcht existierte für mich nicht. Aber Furchtlosigkeit ist nicht ein Verdienst. Der größere Verdienst ist, wenn man die große Furcht hat und doch diesen Furcht besiegt. Ich habe keinen großen Verdienst gehabt, eben wegen dieser Furchtlosigkeit. Also ich wusste doch, dass was ich tue, einige Konsequenzen haben wird und die Konsequenzen schlecht für mich sein werden. Aber ich habe mit diesen Konsequenzen gezählt. Und vielleicht konnte ich mich so ausdrücken. ich wollte mich hochschätzen und ich diesen Bedürfnis, mich selbst hochschätzen, das wollte ich nicht verlieren.
Und die Konsequenz daraus, das muss man jetzt vielleicht auch nochmal zusammenfassen, die Konsequenz aus dem, dass Sie sich hochschätzen wollten, war, dass Sie erstens bespitzelt wurden, zweitens mit Berufsverbot belegt worden sind und drittens, weil Sie Ihre Haltung ja in Budapest, in Ungarn nicht mehr leben konnten, dann 1977, also vor 50 Jahren, nach Australien emigriert sind. Ja. Wer waren dann da die Meisterdenker und die Philosophen, mit denen Sie sich beschäftigt haben?
Ich habe immer mich mit anderen Philosophen beschäftigt. In verschiedenen Perioden meines Lebens waren immer andere Philosophen für mich wichtig. Mhm. Aber Kant war wahrscheinlich immer wichtig gewesen. Und auch Kierkegaard war sehr bald für mich wichtig geworden.
Aber auch die damals lebenden Philosophen, wer war das?
Ja, meine lebenden Philosophen, die habe ich doch gekannt. Ich habe Foucault gekannt. Für mich wichtig gewesen war. Schon früh habe ich Lucian Goldman gekannt. Ich habe Habermas gekannt. Ihn kenne ich noch immer heute. Und ich habe Derrida gekannt. Und ich kenne noch immer Richard Bernstein from America. Das heißt, gute Philosophen habe ich gekannt. Und einige Philosophen waren auch meine Freunde gewesen.
Ich habe mich gefragt, Agnes Heller, Sie haben ja in Melbourne gelehrt. Wie ist es gelungen, von Australien, was ja jetzt nicht gerade das Mekka der Philosophie ist, 1986 auf den Lehrstuhl von Hannah Arendt in New York berufen zu werden? Also in sehr, sehr große Fußstapfen zu treten.
Ja, ich habe mich in Melbourne sehr wohl gefühlt. Ich hatte gute Studenten in Melbourne gehabt. Sie sind heute gute Intellektuellen geworden. Und da schäme ich mich nicht. Und ich bereue es nicht. Ich habe gute Freunde dort gefunden, bis zum heutigen Tag meine guten Freunde blieben. Aber natürlich waren die Möglichkeiten für mich viel größer in New York. Nicht nur, weil es New York ist, nicht nur, weil es Amerika ist, obwohl ich Amerika und New York lieb habe, aber weil diese Schule, New School, eine außerordentliche Universität ist, mit einer außerordentlichen Vergangenheit und auch eine außerordentliche Gegenwart, als ich zum New School kam. Das heißt, ich war sehr glücklich gewesen.
Aber wer hat Sie geholt nach New York und hat gesagt, du bist die Frau, die Nachfolgerin von Hannah Arendt, das ist ja der Olymp.
Ich habe den Namen Hannah Arendt gewählt. Dass ich wollte den Lehrstuhl Hannah Arendt studieren, weil Hannah Arendt doch die einzige Philosophin Frau gewesen ist, die dort auch unterrichtete. Nun, seit ich dort bin, gibt es einen Hannah Arendt Lehrstuhl. Das hat man immer.
Schön, dass wir das geklärt haben. Sie pendeln inzwischen seit etlichen Jahren zwischen New York und Budapest. In Budapest haben Sie ein Haus mit einem Schwimmbad, in dem Sie jeden Morgen um 7 Uhr schwimmen gehen, um den Geist und den Körper fit zu halten. Und ich glaube, durch dieses Fithalten, durch dieses viele Schwimmen sind Sie immer noch sehr, sehr, sehr wach im Geist. Und Sie sind eine entschiedene Gegnerin der Regierung Orbán und sagen, es ist kein Zufall, dass die Kampagne der Orbán-Regierung zur Einschränkung der Freiheitsrechte mit einer Kampagne gegen Philosophen anfing. Warum sind Philosophen die Angstgegner von Orbán?
Nicht nur von Orbán, vor allem Mächten, die Autorität nicht von ihren Taten, aber von ihrer Macht schöpfen. Philosophen sind immer die Feinde der Autoritäten. Von dem ersten Philosophen Sokrates an, der getötet wurde. Sehr viele Philosophen wurden getötet. Sehr viele Philosophen waren eingesperrt und sehr viele Philosophen emigrierten. Das heißt, wenn man sie zählt, die Prozentzahl zählt, glaube ich, dass in den Olympischen Spielen der Verhafteten, Getöteten und so weiter auf der Bühne stehen. Ja? Das heißt, das war kein Zufall. Es war die Kommunistische Partei Ungarn, mhm, hat schon in 73. In 73 war doch eine Resolution der Partei gegen die Agnes Heller und ihrer Gruppe. Das war in Kaders Zeit. In Orbans Zeit hatte sie nur so verändert. Agnes Heller und ihre Bande. Das war der einzige Unterschied gewesen. Von ihrer Gruppe kommt ein ihrer Bande, aber das war dasselbe. Und der Grund war dasselbe. Freies Denken toleriert man in solchen Ländern nicht. Und Philosophen, die wirklichen Philosophen, sind Philosophen, weil sie frei denken müssen, weil sie es sollen, wenn sie nicht anders tun können.
Sind Sie denn stolz auf die Macht, die Sie als Philosophin haben, also auf die Macht der Gedanken?
Stolz, das ist sehr viel. Ich bin damit befriedigt. Stolz, warum? Es ist noch nicht mein Dienst. So kann ich nicht auf das nicht stolz sein. Das ist nicht dein Verdienst. Es gehört zu der sogenannten Profession, zu dem ich gehöre. Das ist einer der wesentlichen Züge der Philosophin, den Philosophen zu sein. Und deswegen ist es auch meine Pflicht, zu dieser Profession, wenn man eine Profession nennen kann, zu dieser Profession, zu dieser Vergangenheit, eine Vergangenheit eines Sokrates, eines Giordano Bruno, ja, zu dieser Vergangenheit treu zu bleiben.
Ich bin Gisela Steinhauer und bin Ihnen sehr, sehr dankbar, Agnes Heller, dass Sie uns vom Beruf und der Berufung der Philosophin erzählt haben. Danke sehr für Ihren Besuch bei Deutschlandfunk Kultur. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Gesundheit und ich empfehle gerne nochmal den Podcast unserer Sendung.
Vielen Dank für Sie.